ARD. Die Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend. Wie wäre es, wenn Sie nicht nur lesen, sondern selbst der Weltliteratur auf die Sprünge helfen könnten?
Die bekannte Illustratorin und Graphic-Novelistin Nora Krug arbeitet gerade an einem neuen Projekt und ist auf der Suche nach Zeitzeugen oder Menschen, die Zeitzeugen gekannt haben. Mehr dazu gleich.
Außerdem gibt es ein Gespräch mit Literatur-Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah.
Und jetzt können Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, bei der Entstehung eines Buches helfen, eines Buches von Nora Krug, die international für ihre Werke wie Heimat, ein deutsches Familienalbum und Im Krieg, zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg gefeierte. In New York lebende Illustratorin und Autorin ist gerade als Charles Heimoff Fellow zu Gast in der American Academy und betreibt Recherchen zu einem neuen Projekt. Und dabei wollen wir helfen. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten Nora Krug.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Das Projekt, um das es geht, beginnt mit einem Flohmarktfund von Ihnen im Wedding. Was haben Sie da gefunden?
Vor einigen Jahren war ich auf einem Flohmarkt in Wedding, ein türkischer Flohmarkt. Da gab es hauptsächlich alte Gemälde, Teppiche und plötzlich entdeckte ich auf einem der Tische ein kleines Büchlein mit der Aufschrift Erinnerungen. Ich habe das dann geöffnet, hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es sich dabei um ein Soldatenalbum gehandelt hat, eines Wehrmachtssoldaten. Das hat vor allem so die üblichen Szenen, die man in solchen Alben findet, gezeigt, also Soldaten an der Front, zwischen den Kämpfen, in ihrer Freizeit, Einmärsche in fremde Städte, in fremde Länder, Rückkehr nach Deutschland und so weiter. Darunter waren aber auch einige Fotos von Kriegsgefangenen, die gerade in ein Lager kommen. Und ganz schockierend für mich, dort auf dem Flohmarkt stehend, 6 Fotos eines Vergeltungsaktes der Nazis, die praktisch polnische Partisanen und Priester auf einem Marktplatz zeigt, die erschossen werden. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, worum es sich gehandelt hat, weil keine Bilder beschriftet waren und dachte dann, das sind wichtige Bilder, die muss ich an die Öffentlichkeit bringen und ich muss jetzt verhandeln und wenn möglich dieses Album ersteigern.
Welches Interesse hat sich nach und nach entwickelt beim Betrachten dieser Bilder, jetzt auch die Idee des Projektes, an dem Sie arbeiten?
Also meine Arbeit als Illustratorin und Autorin beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Krieg und Vergangenheit und Erinnerung. Das heißt, ich suche Objekte und persönliche Zeugnisse eigentlich aus dieser Zeit. Also Propaganda interessiert mich überhaupt nicht. Es sind wirklich diese Gegenstände von Einzelpersonen, die ich auch als Zeugen einer sehr schwierigen und unangenehmen deutschen Zeit empfinde und die auch Geschichten erzählen. Ich selber verwende viele von diesen Fotografien und auch anderen Zeugnissen in meinen Büchern. Und für mich ist eben ein ganz starker Drang entstanden in den Jahren darauf, dieses Album näher zu recherchieren. Wo fand dieses Massaker sozusagen statt? Unter welchen Umständen? Wer sind die Leute, die da ums Leben kommen? Und wer sind die Menschen, die an diesem Massaker beteiligt waren? Also die Deutschen, die Wehrmachtssoldaten und die SS und die zum Teil auch ansässigen Deutschen, die dort lebten und aufgewachsen sind und auch die Nazis unterstützt haben, oft in ihrer Arbeit. Wer sind diese Menschen gewesen? Und jetzt bin ich eben dabei, zu versuchen herauszufinden, wer war der Fotograf dieser Fotos, dieses Vergeltungsaktes? Wer war der Soldat, der diese Fotos dann in sein Fotoalbum geklebt hat und Jahrzehnte nach dem Krieg irgendwo aufbewahrt hat, bis dieses Album dann auf dem Flohmarkt gelandet ist, wahrscheinlich nachdem die Person gestorben ist und die Familienangehörigen kein Interesse mehr gezeigt haben?
Die haben ja schon ein bisschen was herausgefunden, Sie recherchieren schon lange. Was konnten Sie bisher mit Hilfe von wem herausfinden?
Zuerst habe ich mich natürlich mit dem Thema befasst, was ist dort geschehen. Da gibt es viele Historiker in Polen und Deutschland, die darüber geschrieben haben. Also es ging dabei um eine Vergeltungsaktion der Nazis. Also der Überfall der Deutschen auf Polen fand ja am 1. September 1939 statt. Damit begann dann auch der Zweite Weltkrieg in Europa. In den ersten Kriegstagen dieser Invasion näherte sich die deutsche Infanterie der Stadt Bromberg. Die polnischen Behörden in Bromberg fürchteten natürlich eine schnelle Besetzung der Stadt. Und es kam zu Panik und Chaos, teilweise ausgelöst durch Gerüchte, denen zufolge deutsche einheimische Saboteure, die die Nazis unterstützen wollten, von den Türmen einer Kirche auf Polen geschossen hätten. Und diese Gerüchte führten dann zu heftigen Gefechten zwischen Polen und einheimischen Deutschen und zu Gewaltakten, bei denen auch einige Deutsche ums Leben kamen, aber natürlich auch viele Polen. Und diese Gewaltakte an den Deutschen haben die Nazis natürlich dann missbraucht für ihre Propaganda, haben die Zahlen praktisch ins Zehnfache erhöht und dann auch als Verteidigung ihres Einmarschs nach Polen natürlich, des illegalen Einmarschs, verwendet und dann eine Vergeltungsaktion gestartet, wo ganz viele Menschen, also Polen, die angeblich beteiligt gewesen seien an diesen Morden auf dem Marktplatz und auch an anderen Orten aufgestellt wurden und erschossen wurden.
Das sehen wir ja auf den Fotos, die jetzt hier vor uns liegen, wirklich schockierend, 6 Fotos. Und im letzten sieht man einen Mann erschossen, offensichtlich hingerichtet durch einen Kopfschuss, auf dem Pflaster liegen. Das ist sehr, sehr bewegend. Sie haben das schon recherchiert. Was konnten Sie bisher herausfinden?
Ich habe jetzt durch meine Beschäftigung mit dem Thema in Geschichtsbüchern 8 Namen identifizieren können von möglichen Fotografen. Manche ansässig dort in Bromberg, andere gehörten einer der Propagandakompanie an als Fotografen. Diese 8 Namen recherchiere ich jetzt, habe auch schon Akten zu ihnen gefunden im Bundesarchiv und in anderen Archiven. Ich habe auch mit Hilfe eines Historikers Jürgen Matthäus in Washington DC herausfinden können, dass der Soldat, dem das Album gehörte, eventuell R. Müller hieß. Müller ist natürlich der erdenklich blödeste Name, auf den man da stoßen kann.
Nun ist es ja so, der Zufall führt Menschen zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein oder andere Hörerin denkt, Moment mal, mein Großvater hat mir davon schon mal erzählt oder was, R. Müller hieß nicht so, mein Großonkel. Wollen wir das vielleicht konkret machen? Wie könnten unsere Hörerinnen und Hörer Sie bei Ihrer Recherche unterstützen?
Ja, also zum einen suche ich nach Familienmitgliedern von Soldaten, die sich 1939 in Bydgoszcz, also Bromberg, aufgehalten haben, die vielleicht von der Erfahrung ihrer Familienmitglieder sprechen wollen. Ich suche auch nach Angehörigen von Wehrmachtssoldaten, die sich erinnern, vielleicht ein Familienalbum an Wohnungsauflösungsgesellschaften abgegeben zu haben und vielleicht mehr über dieses spezifische Album wissen. Also der Mann lebte wahrscheinlich in Berlin, weil dort habe ich ja das Album gefunden. Ich suche auch nach Familienangehörigen von Menschen, die in Bydgoszcz, also Bromberg, leben und mit diesem dargestellten Vorfall persönlich oder durch persönliche Erzählungen vertraut sind oder die vielleicht auch Nachfahren der Opfer dieses Vergeltungsaktes sind, die mir bei der Identifizierung der Opfer helfen können. Und dann suche ich eben auch nach Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht Fotografen kennen, die ich gerade suche. Also da geht es um Friedrich Wilhelm Neumann, Otto Raue, Heinz Fremke, Heinz Bösig, Ernst Schwan, Helmut Koch, Hugo Jäger und Kurt Arndt, aber eben auch um den möglichen Wehrmachtssoldaten R. Müller, der seine Militärausbildung an der Luftkriegsschule in Klotzsche in der Nähe von Dresden absolviert hat. Ich habe dazu auch eine E-Mail-Adresse, die lautet bromberg1939@gmx.de, also Bromberg, die Zahl 1939@gmx.de, da kann man mir schreiben, wenn man Informationen hat.
Wir stellen diese E-Mail-Adresse nochmal auf die Literaturagenten-Homepage, auch nochmal die Liste der Namen, die Sie gerade genannt haben, da können Sie sich nochmal vergewissern und dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Nora Krug unterstützen. Vielen Dank für das Gespräch und viel Glück bei der Recherche, Nora Krug.
Vielen herzlichen Dank.
In 3 Tagen am Mittwoch erscheint der neue Roman eines literarischen Weltstars. Vielleicht kennen Sie seine Bücher, die wirklich Bestseller waren, die teilweise auch verfilmt wurden, wie Abbitte, Wie am Strand, Kindeswohl oder zuletzt sein Meisterwerk Lektionen. Die Rede ist vom britischen Schriftsteller Ian McEwan. Er ist einer der größten Erzähler unserer Zeit und er feiert die Deutschlandpremiere seines neuen Romans mit Radio 3 und Radio 1 im großen Sendesaal des RBB am Sonntag, am 5. Oktober. Kommt er zur schönen Lesung.
Was wir wissen können, so heißt Ian McEwans neuer Roman, der uns etwa ein Jahrhundert in die Zukunft versetzt, ins Jahr 2119, in der unsere Welt kaum wiederzuerkennen ist. Alles ist überschwemmt, Europa ist ein Inselland, Freiheit und Reichtum unserer Gegenwart sind ein ferner, vergangener Traum. Der Literaturwissenschaftler Thomas Metcalfe ergreift die Sehnsucht nach dieser Vergangenheit. Er sucht ein verschollenes Gedicht von Weltrang. Dieses Gedicht wurde vor über 100 Jahren, also in unserer Zeit, von einem Dichter namens Francis Blundy geschrieben und beim Geburtstag seiner Frau vorgetragen. Die Suche führt den Literaturwissenschaftler in eine Bibliothek.
Wir hören den Anfang des Romans aus dem Hörbuch von Was wir wissen können von Ian McEwan. Es liest Johann von Bülow.
Am 20. Mai 2119 nahm ich in Port Marlborough die Nachtfähre und erreichte am späten Nachmittag den kleinen Anlegesteg nahe Mind to Rock on the Sea, der zur Bodleian Snowdonia Bibliothek gehört. Es war ein warmer, ruhiger Frühlingstag und die Reise war glatt verlaufen, auch wenn es, wie jedermann weiß, eine Qual ist, in sitzender Haltung auf einer Holzbank zu schlafen. Ich folgte dem pittoresken Pfad 2 Meilen weit hinauf zu der von Wasser und Schwerkraft betriebenen Seilbahn. 4 weitere Bibliotheksnutzer schlossen sich mir an, und wir plauderten über dies und das, während wir in dem ächzenden, blank polierten Eichenwaggon 1000 Fuß hoch den Berg hinaufgefahren wurden. Ich aß in der Bibliothekskantine allein zu Abend und telefonierte anschließend mit Rose Church, meiner Freundin und Kollegin, um sie wissen zu lassen, dass ich wohlbehalten angekommen war. In dieser Nacht schlief ich gut in meiner Zelle. Anders als bei meinem ersten Aufenthalt machte es mir diesmal nichts aus, das Bad mit 7 weiteren Gästen zu teilen. Nach dem Frühstück führte mich Donald Drummond, einer der Assistenzarchivare, zu meiner Lesekabine. Sein Forschungsbereich schloss meinen Zeitraum ein, die Jahre 1990 bis 2030, weshalb er großes Interesse an meinem Thema zeigte, das unzutreffend sogenannte zweite unsterbliche Abendessen sowie Francis Blundys berühmtes verschollenes Gedicht »Ein Sonettenkranz für Vivian«. Es war nützlich, jemanden zu haben, der das eine oder andere aus dem Magazin holte, nur irritierte mich Drummonds wohlmeinende Art und auch seine Angewohnheit, mitten im Satz nach unbedeutenden Wörtern wie »von« oder »das« mit offenem Mund eine Pause einzulegen. Ich verdächtigte ihn, furchtbar schlau zu sein. Allzu oft redete er von seiner 14-jährigen Nichte, einem Mathe-Genie. Er stellte mir unzählige Fragen, was den Gedanken nahelegte, dass er selbst an einem Buch schrieb und dass ich mich übertrieben freundlich gab, um meine Abneigung zu kaschieren, machte alles nur noch schlimmer. Wie gewünscht brachte er mir aus dem Archiv die 12 Bände von Vivian Blundys Tagebüchern, die aus ungeklärten Gründen bei den Papieren ihres Gatten untergebracht waren, wie im Marsupium eines Beuteltiers. Kaum war ich allein, öffnete ich den luftdichten Ordner und wählte Band 5. Ich blätterte zu Seite 32. Ich musste mir die Stelle einfach nochmal ansehen. Zwischen Francis und mir ist alles geklärt. Ich bin hier zumeist glücklich. Soweit, so gut. Sie bezieht sich auf den tragischen Fall von Percy Green, ihrem ersten Mann, der an Alzheimer litt. Sie glaubte, dass Francis sie liebte, und obwohl beide nicht mehr jung waren, er sogar 10 Jahre älter, hatten sie ein annehmbares Sexleben, und es gab stets genug zu reden. Nirgendwo in ihren Tagebüchern bedauert sie, den großen Dichter geheiratet zu haben, auch wenn er viel Zeit in seinem Arbeitszimmer verbrachte. An einer Stelle schreibt sie: »Ich frage mich manchmal, ob es mir gefällt, ihn nicht zu mögen.«
Wohin der Wissenschaftler Thomas Metcalfe die Suche nach dem verschollenen Gedicht führt, erzählt Ian McEwan in seinem neuen Roman »Was wir wissen können«, der ins Deutsche übersetzt wurde von Ian McEwans langjährigen Übersetzer Bernhard Robben.
Der Roman erscheint zeitgleich mit dem Hörbuch, das Eva Mattes und Johann von Bülow gesprochen haben, am Mittwoch im Diogenes Verlag. Und am 5. Oktober feiern wir dann die große Deutschlandpremiere mit Ian McEwan. Noch gibt es Tickets für 28 € ermäßigt 22 im RBB Ticketservice und an allen Vorverkaufsstellen.
Favorit Buch.
Sansibar in den 1970er und 80er Jahren. Eine junge Frau namens Raya wird gegen ihren Willen verheiratet. Ihr Sohn Karim findet einen Förderer und Freund, der ihm hilft, Karriere zu machen. Das Pflegekind Badar, das seine Eltern nicht kennt, kommt in Rayas Haushalt, um als Diener zu arbeiten. In seinem neuen Roman Diebstahl erzählt Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah von Menschen, die keine großen Träume haben, sondern einfach bloß Wünsche, die sich trotzdem oft nicht erfüllen. Vergangene Woche stellte Abdulrazak Gurnah sein Buch in Berlin und Potsdam vor. Gelegenheit für die Literaturagenten, mit ihm zu sprechen.
Thomas, bevor wir jetzt ins Interview einsteigen, Diebstahl ist ja der Roman, an dem Abdul-Razzaq Gurnah geschrieben hat, als er die Nachricht bekommen hat 2021, dass ihm der Literaturnobelpreis verliehen wird. Dann hat er Einladungen aus der ganzen Welt bekommen. Seine alten Bücher wurden neu aufgelegt. Das angefangene Manuskript ist 2 Jahre lang liegen geblieben. Merkt man das dem Buch an irgendeiner Stelle an?
Nein, an keiner Stelle. Aber die Frage steht natürlich im Raum. Welchen Einfluss hat ein solcher Preis auf die Schreibarbeit? Ich habe Abdul-Razzaq Gurnah gefragt, ob er möglicherweise irgendeinen Vorsatz gefasst hat, wie mit der neuen weltweiten Aufmerksamkeit umgehen.
It actually wasn't part of my thinking.
So habe ich nicht gedacht. Natürlich war ich beglückt von der Auszeichnung, denn sie ist eine große Bestätigung für das, was ich in meinem Berufsleben getan habe. Aber zurück am Schreibtisch ändert sich nichts. Man ist wieder bei der alten Arbeit und versucht, seine Ideen umzusetzen, Klarheit zu finden, den Lesenden Vergnügen zu bereiten und so weiter. Und dieser Prozess ändert sich nicht. Was sich verändert hat, ist mein Selbstvertrauen. Es ist über die Jahre gewachsen, auch ohne Nobelpreis. Ich denke, das muss so sein, wenn man immer weiter schreibt und positive Reaktionen bekommt. In gewisser Weise fällt das Schreiben also leichter, weil man an das glaubt, was man tut. Man zweifelt nicht mehr so an sich selbst wie am Anfang. Man verlässt sich auf seine Intuition, auf das durch die jahrzehntelange Praxis geübte Gespür dafür, wie Dinge funktionieren. Das macht den Unterschied.
Sort of sense of how things work. So I think that makes a difference.
Mein Eindruck beim Lesen war, dass dieser neue Roman sich sehr auf das alltägliche Leben der Menschen fokussiert. Zum Beispiel erzählt, was sie kochen, was sie essen, was sie einkaufen, was sie in ihrer Freizeit machen. Das wirkt unspektakulärer als die Geschichten von Gewalttaten, Entwurzelung, umwälzenden politischen Veränderungen, die sie in ihren vorherigen Romanen erzählt haben. Was genau hat sie am Alltäglichen interessiert?
Well, I've always done this and that.
Das Alltägliche spielte in meinen Büchern schon immer eine Rolle. Auch in den Romanen, in denen es um Konflikte und Kriege ging, wie zum Beispiel in Nachleben. Darin wollte ich zeigen, wie Menschen mit ihrem Leben weitermachen. Insbesondere dann, wenn der Konflikt nicht in ihrer unmittelbaren Nähe stattfindet, sondern hunderte Kilometer entfernt. Doch selbst auf diese Distanz gibt es Auswirkungen. Auf den Alltag, auf das Leben, auf das Denken. Ich habe, um es einmal so zu nennen, immer schon häuslich geschrieben. In Diebstahl ging es mir darum, den Alltag eines Jungen zu zeigen, der als Diener arbeitet. Deshalb musste ich in die Details gehen, um zu zeigen, wie das Leben eines Menschen in dieser Situation aussieht.
Das titelgebende Motiv des Diebstahls durchzieht das Buch, beginnend mit der Geschichte Rajas, der durch eine erzwungene Heirat die Möglichkeit geraubt wird, selbst über ihre Zukunft zu entscheiden. Auch die Möglichkeit der sexuellen Entfaltung, der sinnlichen Selbstbestimmung wird ihr von ihrem brutalen Mann genommen. Warum haben Sie diese Geschichte eines Diebstahls an den Anfang gestellt?
It could have been elsewhere.
Die Reihenfolge hätte auch eine andere sein können. Das erste, was ich schrieb, war der Teil, in dem Badar als Junge von seinem Pflegevater in die Stadt gebracht wird. Er fühlt sich verlassen, ist verwirrt, fragt sich, was passiert hier, was soll ich tun? Ich schrieb das komplette Kapitel. Aber dann, wie es so oft passiert, dachte ich, wie kommt er eigentlich dorthin? Wer ist diese Frau, in deren Haus er kommt? Also ging ich weiter in der Zeit zurück und fand Raya. Und musste also erzählen, wie Raya zur Herrin dieses Hauses wurde. Wenn ich einen Roman im Stile des 19. Jahrhunderts geschrieben hätte, wäre dieses Fragen immer weitergegangen. Aber für meinen Roman genügte Raya am Anfang, denn sie spielt eine wichtige Rolle im Leben von Badar und natürlich auch im Leben ihres Sohnes Karim, der anderen Hauptfigur. Raya steht am Anfang, weil sie später zu einer Verbindung zwischen diesen Figuren und anderen wird.
First in Badr's life, but also in Karim's life. So she then becomes the one that links those two.
Favoritbuch ist in dieser Woche Diebstahl, der neue Roman des Literaturnobelpreisträgers Abdul-Razzaq Gurnah. Thomas, wer oder was wird denn eigentlich in diesem Buch gestohlen?
Naja, das Thema Diebstahl wird in vielen Facetten dargestellt. Um noch ein paar Beispiele zu nennen, Badar, dieser Junge, der
in einen Haushalt reinkommt, wird da bezichtigt, einen Diebstahl begangen zu haben. Karim deckt einen Diebstahl, den eine Frau in seiner Firma begangen hat. Eine weiße Entwicklungshelferin, das kann man sagen, ohne zu viel vorwegzunehmen, stiehlt einer Ehefrau ihren Mann. Angesichts dieser Vielzahl von Diebstählen im Buch habe ich Abdulrazak Gurnah gefragt, ob er das Stehlen als eine Grundeigenschaft des Menschen betrachtet.
Well, I think that's correct. Really, I mean, of course, these are kind of relatively unobtrusive thefts.
Nun, ich denke, das stimmt. Natürlich sind das relativ unauffällige Diebstähle. Es ist nicht so, dass jemand sagt, ich will dein Haus stehlen. Wobei, in einer Szene im Buch wird der Staat selbst zum Dieb, indem er sich das Hotel aneignet, in dem Badar arbeitet. Wissen Sie, jeden Tag geschehen Diebstähle aufgrund ungleicher Machtverhältnisse. Nach dem Motto, ich bin stärker als du und kann mir nehmen, was ich will. Oder ich bin ein Vater und kann dir befehlen, dein Leben aufzugeben, wie es Rajas Vater tut. Diebstähle sind nie unschuldig. Sie wurzeln in Begierden. Und sie haben recht, es gehört zur Natur unseres Daseins, dass der Stärkere immer von denen nimmt, die nicht so stark sind.
It's a condition of life in a way that the stronger are always taking from those who are not as strong.
Die Charaktere im Buch reagieren natürlich unterschiedlich auf die Diebstähle, die an ihnen begangen werden oder die sie selbst begehen. Die Schriftstellerin Elif Shafak nannte in einer Besprechung Professor Gurnah ihren Roman eine Lektion in Menschlichkeit. Eine Lektion, die uns zeige, was wir im Umgang mit Diebstählen lernen können. Die Fähigkeit, moralisch standzuhalten, Furchtlosigkeit, um die Verbrechen direkt anzusprechen und die Fähigkeit zu vergeben. Wollten Sie tatsächlich in Ihrem Buch eine Lektion in Menschlichkeit geben?
Yes, well, I mean, I don't argue with people who say nice things about my book. It's all correct.
Nun, ich argumentiere nicht dagegen, wenn jemand etwas Freundliches über mein Buch sagt. Mir ist es immer ein Anliegen zu zeigen, dass es Raum für Mitgefühl und Freundlichkeit gibt. Denn tatsächlich sind viele Menschen freundlich, aber wir sind nicht beständig. Es gibt Momente, in denen uns Eigennutz oder sogar eine Art Grausamkeit übermannt. Aber grundsätzlich haben wir Mitgefühl füreinander, sogar für Fremde, aber eben nicht immer.
But quite a lot of the time we are sympathetic to each other, even to strangers, but not all the time.
Lassen wir uns noch über die schon erwähnte Entwicklungshelferin namens Jerry sprechen. Sie taucht gegen Ende des Buches auf und zerstört die fragilen Beziehungen zwischen zwei Figuren aus Egoismus. Jerrys Motiv, nach Sansibar zu kommen, wird von ihrer deutschen Übersetzerin Eva Bonnet treffend formuliert. Jerry stellt sich vorübergehend in den Dienst der Menschlichkeit. Ist das nicht eine mehr oder weniger scharfe Kritik an dem, was Entwicklungshilfe genannt wird und dass Jerry ihre Lektion in Menschlichkeit nicht lernt?
In her case I wanted this unthinking, self-satisfied.
In ihrem Fall wollte ich eine gedankenlose, selbstzufriedene Person zeigen. Jerry nimmt sich 6 Wochen, um etwas Gutes zu tun und Spaß zu haben. Sie bringt keine, sagen wir mal, moralische Bürde mit. Sie hat kein schlechtes Gewissen. Sie ist mit sich selbst zufrieden. Es geht also um die Gedankenlosigkeit dieser Begegnung. Was ich nicht ungewöhnlich finde, die Leute fahren hin, sie haben die Plastikkarte, mit der sie alles kaufen können. Sie haben ihr Zuhause, in das sie zurückkehren können. Sie machen sich keine Gedanken um Verantwortung. Sie können etwas erleben und dann wieder zurückfahren.
They don't have any responsibility while they're there and they can have an experience and go back.
Abdulrazak Gurnah, für uns deutsche Leserinnen und Leser waren ihre vorherigen Bücher wie Nachleben und Das verlorene Paradies Geschenke, weil sie uns vor Augen geführt haben, wie verheerend Deutschland als Kolonialmacht gewirkt hat, welche Verbrechen von Deutschen begangen wurden und welche Folgen das hatte. Es gibt in Diebstahl keinen Handlungsstrang, der mit Deutschland zu tun hat, aber es gibt immer wieder Versatzstücke. Mal läuft ein Spiel von Bayern München im Fernsehen in Sansibar. Eine Figur heißt Derrick, wie der berühmte Fernsehkommissar. An einer Stelle wird auf Heinrich Heines Lied von der Lorelei angespielt. Wie kommen diese deutschen Details ins Buch?
Because they were there.
Weil sie einfach da sind. Die Deutschen waren da und in gewisser Weise sind sie nicht ganz verschwunden. Interessant ist, dass die deutschen Siedlerkolonien bis vor kurzem weiter existierten. Mittlerweile sind die Siedler weggezogen und vielleicht nach Deutschland zurückgekehrt. Es hat also lange gedauert, bis die deutsche Präsenz physisch verschwunden ist. Und in gewisser Hinsicht ist sie geblieben. Denn einige Gebäude, die Kirche in Dar es Salaam, das Hotel, das früher Kaiserhof hieß, stehen noch. Die deutsche Präsenz ist also noch da, schwebend.
Der Roman Diebstahl endet mit einem glücklichen Moment, der mich das Buch mit einem Lächeln hat schließen lassen. Elif Shafak nannte es ein sanftes und schönes Ende. War das für Sie von Anfang an klar oder gab es auch Entwürfe für ein dunkleres Romanende?
Nein, ich hatte kein düsteres Ende im Sinn. Manchmal, selbst wenn man eine Idee hat, die man für richtig hält, wird es im Laufe des Schreibens unmöglich, sie umzusetzen. Einfach aufgrund der Art und Weise, wie die Erzählung fortgeschritten ist. Und ich hatte gehofft, dass sich das Ende, so wie es jetzt ist, aus der Erzählung heraus ergeben würde.
So, thank you for this ending, which also gives us hope, gives us an enjoyable time. Thank you ever so much.
It's a pleasure. Thank you.
Diebstahl, der neue Roman von Abdulrazak Gurnah, ist erschienen im Penguin Verlag, wurde übersetzt von Eva Bonnet. 336 Seiten kosten 26 Euro.
Die Literaturagenten. Neu auf Tasche.
In unserer Rubrik Neu auf Tasche stellen wir Ihnen regelmäßig Bücher vor, die gerade frisch und günstigerweise als Taschenbuch erschienen sind.
Im ersten Roman geht es um die Großwildjagd in Afrika, denn in diesem Milieu spielt Trophäe von der flämischen Autorin Chaya Schutas. Hauptfigur ist ein Finanzmanager mit dem klingenden Namen Hunter White, der eben Großwildjagd als Hobby betreibt und dem in seiner Trophäensammlung noch ein Nashorn fehlt. Im ARD-Kulturmagazin Titelthesen Temperamente hat die Autorin verraten, was in dieser Figur Hunter White für sie steckt.
Hunter White schaut Afrika an mit einem ganz kolonialen Blick. Wir sind natürlich in postkoloniale Zeiten, aber in seinem Kopf hat sich das noch nicht geändert. Er denkt, Afrika, das ist zum Vergnügungspark, das liegt hier eigentlich nur, weil ich hierher komme und so ein bisschen rumjage. Und mit diesem Blick schaut er das ganze Kontinent an.
Doch auch wenn der Name Hunter White ziemlich nach Klischee klingt, die Figur ist sehr differenziert gezeichnet. Es geht hier nicht um ein Porträt des durch und durch bösen Großwildjägers, sondern um viel mehr. Ein Roman zwischen Thriller und psychologischem Porträt, der ein differenziertes Bild der Großwildjagd zeichnet, ganz ohne Klischees. Chaya Schutas Trophäe ist jetzt als Taschenbuch im BTB Verlag erschienen. 256 Seiten kosten 14 Euro.
Das zweite neue Buch, das wir empfehlen, kennen wir hier sehr gut in den Literaturagenten, vor allen Dingen du, Thomas. Es hat der Schauspieler Sabine Tambrea geschrieben. Den kennen Sie alle aus der Serie Babylon Berlin oder von der schönen Lesung mit Ocean Wong vergangenen Sonntag. Da hat er die deutschen Passagen für uns gelesen. Und genau vor einem Jahr haben wir die Deutschlandpremiere seines Romans Vaterländer zusammengefeiert. In Vaterländer erzählt der Schauspieler, der mit 3 Jahren aus Rumänien nach Deutschland gekommen ist, die Geschichte seiner rumänisch-ungarischen Familie durch die Augen von 3 Generationen. Und was besonders berührt, welch große Rolle Liebe und der Wunsch, die anderen in der Familie vor Schmerz zu bewahren, in diesem Buch spielt.
Es ist das Mittel, um nicht verrückt zu werden in der Fremde. Wenn die kompletten Wurzeln amputiert werden, lebt man in einem isolierten Kokon und hat wirklich nur sich selbst. Glück uns, die wir gemeinsam nach Deutschland gekommen sind. Es ist zugleich schön als auch schmerzhaft, so viele Reaktionen zu bekommen, wie liebevoll diese Familie miteinander umgeht. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle etwas mehr aufeinander Acht geben würden.
So, Sabine Tambrea bei der schönen Lesung. Jetzt ist sein Roman Vaterländer, der für einen achtsamen Umgang miteinander plädiert, als Taschenbuch im Gutkind Verlag erschienen. 365 Seiten kosten 16 Euro.
Autoren sind auch nur Leser.
Schillernde Figuren. Unter anderem der Dichter Christian Morgenstern und die Kommune 1. Dubiose Orte und legendäre Episoden, zum Beispiel die Dreharbeiten zu dem berühmten Film Die Halbstarken mit Karin Bahl und Horst Buchholz. Der Stuttgarter Platz in West-Berlin hat vieles gesehen.
In seinem Buch »Ein deutscher Platz«, die Ballade vom Stutti, erzählt der Journalist und Autor Michael Angele die Geschichten dieses Ortes. Unser lesender Autor David Wagner, der unter anderem bekannt ist für seine Bücher mit Stadterkundungen, hat für uns den Stuttgarter Platz angesteuert.
Hallo, herzlich willkommen, David.
Ja, hallo, guten Abend.
Ja, für alle, die es vielleicht nicht so haben mit diesen Abkürzungen, wo liegt eigentlich dieser Stutti?
Der Stutti, der Stuttgarter Platz. Das ist eigentlich etwas, was man früher einen Nichtort genannt hätte. Also ich nehme an, sehr viele Hörerinnen und Hörer waren schon mal am Stuttgarter Platz und haben es gar nicht gemerkt. Das ist eine Straße,
das glaube ich auch.
Eine Straße am Bahnhof Charlottenburg, ja. Die recht bald, so 1892 nach der Etablierung des Bahnhofs Charlottenburgs, Stuttgarter Platz genannt wurde, aus dem einfachen Grund, weil Züge von dort Richtung Stuttgart fuhren. Ah. Und das Besondere am Stuttgarter Platz ist nun, man merkt nicht, dass man auf einem Platz ist, aber man ist, es gibt eine Zweiteilung. Michael Angele in dem wirklich sehr tollen, spannend zu lesenden Buch nennt es den guten Stutti und den bösen Stutti. Mhm. Wir haben die Seite, die sich Richtung Wilmersdorfer Straße orientiert. Da gab es eben und gibt es Leute leider nicht mehr, es gab dort Nachtleben, Nachtclubs. Es gab so ein richtiges Bahnhofsviertel. Mhm. Und das hat eine lange Tradition seit der Weimarer Zeit und auch vor dem Ersten Weltkrieg. Und auf der anderen Seite gibt es den guten Stutti, was man heute sagen würde, ein gentrifiziertes Gebiet. Und da ist vor allen Dingen ein Ort interessant, das Café Lenz und andere. Dort ist eigentlich das Dorf. Und in diesen Polen erzählt eigentlich Angele die Geschichte dieses Platzes.
Das Buch nennt sich ja im Untertitel eine Ballade. Was ist denn das Balladenhafte? Was erzählt diese Ballade von Michael Angele?
Städte und Plätze, die bringen ja Leute zusammen und Geschichten zusammen. Mhm. Und Angele hat eigentlich jetzt was ganz Großartiges gemacht. Also es ist jetzt keine Platzbeschreibung in dem Sinne, dass er da Tage oder Wochen oder Jahre lang rumgesessen hätte und eigentlich beschrieben hätte. Das hat er vielleicht auch gemacht. Er hat eigentlich die Geschichte dieses Platzes erforscht. Er konzentriert sich dann eigentlich auf die Nachkriegsgeschichte. Erzählt eben die Nachtclubs, also die haben so tolle Namen wie Elefant, Babalu, dann gibt es dort das Kino Maskott. Dann trifft er die Leute, die da gearbeitet haben. Er trifft Animierdamen, erzählt von ihrer sozialen Situation. Er geht in Archive. Also eine der lustigsten Stellen ist, wenn er Polizeiberichte liest. Die Sittenpolizei musste noch in den 60er Jahren dann in so Burlesque-Shows dort gehen und dann entscheiden, ob in diesen Vorführungen, in diesen Striptease, ob da der gute Geschmack, also die Sitte verletzt wurde.
Und interessanter
ganz
Job.
Tolle Aufzeichnungen, ja, genau. Er fährt ein ganzes, ja, dieses ganze Personal auf. Also es ist ein sehr personalintensives Buch, aber er schafft das eigentlich, dass einem nie langweilig wird und immer treten neue Leute auf. Und das Interessante ist natürlich, also jetzt habe ich sogar vom bösen Stutti gesprochen, das Interessante ist, und das wissen natürlich viele, am Stuttgarter Platz lebte dann auch die Kommune 1, hatte dann ihre Wohnung dort. Ja.
Michael Angele nennt den Stutti ja einen deutschen Platz. Warum? Was erzählt dieser Ort über Berlin hinaus?
Nach dem Krieg haben diese Animierschuppen, wie man sie nennen würde, oder Nachtclubs, eröffnen neu. Und er findet heraus, dass die meisten von ihnen jüdische Besitzer hatten. Dass an diesem Platz eigentlich so ein deutsch-jüdisches Zusammenleben anscheinend möglich war, das man sich so gar nicht vorgestellt hat. Es kommt an diesem Ort, eigentlich an diesem Platz, so viele Sachen zusammen. Dann haben wir dann die Kommune 1 und ihre Geschichten, die dann dort eigentlich die Boulevardmedien ausspielt. Also wir haben so ganz viele Stränge der Geschichte, die zusammenlaufen an diesem Nichtplatz, der natürlich dann West-Berlin und eben auch deutsche Geschichte erzählt.
Und würdest du sagen, all diese Protagonisten, all das, was du erzählt hast, ist an diesem Platz heute noch lebendig irgendwie?
Angele erzählt natürlich von einem Ort, den es so nicht mehr gibt. Ja. Und da steckt auch so ein bisschen, steckt auch Traurigkeit in dem Buch. Eine Sehnsucht nach einem West-Berlin, das es so nicht mehr gibt. Und es ist auch ein melancholisches Buch. Aber das ist ja das Interessante, die Städte entstehen ja eigentlich im Rückblick, die gute Zeit. Und so kann man sehen, dass also der Nichtort, Stuttgarter Platz, den hat er eigentlich ja in seinem Rückblick mit all diesen Figuren, mit den Königen vom Stuttgarter Platz und den ehemaligen Displaced Persons, die dann Bars eröffnen und mit den K1-Bewohnern eigentlich erfunden. Ja.
Hast du denn auch noch ein Kurzurteil für den Buchaufkleber?
Der beste Reiseführer in eine Stadt, die es nicht mehr gibt.
Sagt David Wagner. Über ein deutscher Platz, die Ballade vom Stutti von Michael Angele, ist erschienen bei DTV. 256 Seiten, kosten 22 Euro.
Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Die US-amerikanische Schriftstellerin Rachel Kushner ist bekannt dafür, selbst Wirkungstreffer auszuteilen. So zum Beispiel in ihrem letzten Roman See der Schöpfung, den wir hier als Favoritbuch vorgestellt haben. Darin geht es um eine amerikanische Undercover-Agentin, die eine Umweltaktivistengruppe in Frankreich unterwandert.
Und als ich Rachel Kushner gefragt habe, welches Buch sie besonders beeindruckt hat und bei ihr eine bleibende Wirkung hinterlassen hat, da ist ihr als erstes ein Roman eingefallen, der in den USA schon 1985 erschienen ist. Da war die Autorin gerade mal 16 Jahre alt.
The first one that came to my mind is Blood Meridian by Cormac McCarthy. Blood Meridian is effectively, I guess, a historical novel that takes place in Texas at a time when the US government had paid people to go out into the landscape and kill Native Americans.
Das erste Buch, das mir einfällt, ist Die Abendröte im Westen von Cormac McCarthy. Die Abendröte im Westen ist im Grunde genommen ein historischer Roman, der in Texas spielt. Zu einer Zeit, als die US-Regierung Menschen dafür bezahlt hat, in die Wildnis zu gehen und indigene Menschen zu töten. Sie haben eine Kopfprämie für jeden Skalp bekommen. Es ist ein unglaublich brutales Buch, aber auch sehr schön geschrieben. Es ist eine Meditation über Gewalt und den Westen und auch das Erhabene. Das Erhabene der Natur, aber auch das Erhabene des Grauens. Und ein Buch über die unerklärlichen Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins. Cormac McCarthy hat eine Episode aus einem sehr brutalen völkermörderischen Moment der amerikanischen Geschichte genommen und sie in Kunst verwandelt. Er hat Elemente aus dem wirklichen Leben verwendet und ihnen eine ekstatische Vision verliehen. Als ich das als ziemlich junger Mensch gelesen habe, war ich fasziniert davon, wie halluzinatorisch die Geschichte in diesem Roman nachhallt. Geschichte wird hier nicht reduziert, sondern als Kunst neu interpretiert. Dieses Buch hat mich sehr beeindruckt.
It's not reduced by being reimagined as art. So that book made a big impact on me.
Die Schriftstellerin Rachel Kushner empfiehlt Blood Meridian von Cormac McCarthy, auf Deutsch erschienen unter dem Titel Die Abendröte im Westen, übersetzt von Hans Wolf und erschienen im Rowohlt Verlag als Taschenbuch. 448 Seiten, kosten 20 Euro. Im Sommer zieht es viele am Wochenende nach Brandenburg zum Badesee, in schöne Parks oder Wälder. Der Sommer ist leider ab morgen auch laut Kalender offiziell vorbei. Doch wir haben da was gegen Herbsttrübsal. Auch im Herbst und sogar bei Regenwetter lohnen sich Ausflüge nach Brandenburg, weil es hier nämlich überraschend viele Museen zu entdecken gibt.
90 von ihnen hat der Berliner Autor Gerhard Drechsel in seinem gerade erschienenen Buch »Die schönsten Museen in Brandenburg – Ausflugsideen für Kulturbegeisterte« gesammelt. Und mit ihm sprechen wir jetzt. Guten Abend, Herr Drechsel.
Guten Abend.
Guten Abend. Sie haben sich die 90 Museen angeschaut. Welches war für Sie selbst, als jemand, der ja schon viele Reiseführer über Brandenburg geschrieben hat, noch eine richtige Neuentdeckung?
Also mich als Nichtraucher hat wirklich beeindruckt das Tabakmuseum in Vierraden. Da wird der ganze Tabakanbau, die ganze Herstellung, die ganze Kultur des Rauchens dargestellt in einer ehemaligen Trockenscheune für Tabak, wo dann auch Tabakpflanzen zum Trocknen aufgehängt werden. Das ist wirklich erstaunlich und da erfährt man auch, dass das ein großes Anbaugebiet und Wirtschaftsfaktor für Tabakanbau damals gewesen ist.
In Brandenburg?
In Brandenburg. Ja, ja. Das ganze Gegend, das Nordrhein-Schwedt bis Angermünde, ja, der von den Hugenotten nach Brandenburg gebracht wurde.
Ja, genau. So entdeckt man ja sozusagen auch über die Museen Teile der Geschichte. Wenn wir jetzt über Museen gesprochen haben, fällt Ihnen, um noch spezifischer in die Museen zu gehen, fällt Ihnen ein bestimmter Gegenstand, ein Objekt in einem Brandenburger Museum, das Ihnen besonders lebhaft in Erinnerung geblieben ist?
Ja, da gibt es eigentlich drei. Das Das erste ist der Minimax, der erste Minimax-Feuerlöscher in Neuruppin im Museum. Das wusste ich nicht, dass der Feuerlöscher in Neuruppin entwickelt, entstanden und hergestellt wurde. Da ist die Spitztüte drin. Das ist eine Tüte, ungefähr wie eine Schultüte. Und wenn man die mit der Spitze auf den Boden geschlagen hat, dann kam ein Mechanismus in Gang, der einen Überdruck erzeugt hat. Und dann konnte man die Löschflüssigkeit ungefähr 8 Meter hoch spritzen damit. Das war der erste tragbare Feuerlöscher.
Und das ist ein Beispiel. Sie haben gesagt, Sie haben noch 2 weitere.
Ja, die 2 anderen, die hängen im Museum, Stadtmuseum Luckenwalde, weil dort in Luckenwalde wurde der Pappteller erfunden. Und dort sind tatsächlich Pappteller ausgestellt in der Vitrine, die aus der alten Herstellung in Luckenwalde stammen. Und da ist dann noch etwas für die Alt-68er. Es ist der Strickpullover von Rudi Dutschke ausgestellt.
Wie sieht der aus?
Der hat ganz breite, querliegende, farbige Streifen, die er bei vielen Demonstrationen, Kundgebungen, beispielsweise an der Freien Universität in Berlin getragen hat.
Viele würden ja gerne ins Museum gehen, aber dann sagt die Familie, auch Museum, haben wir jetzt nicht unbedingt Lust. Was ist ein Museum in Brandenburg, das besonders gut für Kinder und Erwachsene funktioniert?
Das ist schwierig, aber ganz sicher ist das Marionettenmuseum in Bad Liebenwerda eines, wo wirklich auch Kinder begeistern kann, weil dort wird die Geschichte der Puppenspieler, der Wanderpuppenspieler in Elbe-Elster-Kreis ausgestellt, mit auf Karren, die sie von Jahrmarkt zu Jahrmarkt gezogen haben, und eine Unmenge an Puppen, vor allem Kasper. Aber gleichzeitig stellt das Museum auch asiatische Puppen aus. Und das ist dann hochinteressant. Und da werden Vergleiche gezogen. Man hat also beides europäische Kasperpuppen. Und das Pendant, also die Art und Weise, mit Puppen umzugehen und Puppenspiele zu machen in Asien. Erstaunlich.
Als Büchermenschen interessieren wir uns natürlich besonders für die vielen literarischen Orte, die es in Brandenburg zu entdecken gibt. Haben Sie, Herr Drechsel, ein literarisches Lieblingsmuseum in Brandenburg?
Das Christian-Morgenstern-Museum in Werderhaven. Das liegt oben in der Bismarckhöhe. Das war früher eines der angesagtesten, riesengroßen Ausflugslokale, wo man hinging. Das war ein großer Biergarten, ein Weingarten und dann noch ein Tanzsaal, Vergnügungen, Terrassen und sowas alles. Und da traf sich Christian-Morgenstern als junger Mann mit seinen Freunden zum Baumblütenfest in Werder. Und bei launiger Stunde haben sie dort die Galgenbrüder gegründet, weil dort auch der Geigenberg war, heißt es, da stand der Geigen. Und da entstanden dann die Idee der Geigenbrüder mit der Geigenbrüderlieder. Und in einem der alten Gebäude dieser Bismarckhöhe ist das Christian-Morgenstern-Museum untergebracht, mit einem tollen Blick von der Terrasse über Werder und die Landschaft.
Gerhard Drechsel, haben Sie wirklich alle 90 Museen besucht für dieses Buch?
Ja, das habe ich. Ich habe alle Museen besucht und auch angeschaut natürlich. Und ich habe die alle bereist mit Bus und Bahn, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das ist wirklich toll in Brandenburg. Das ist wie in eine andere Zeit zu gehen. Man fährt dann nicht von Ort zu Ort, sondern man reist durch Brandenburg, fährt mit dem Bus, meandert durch über die Dörfer. Das ist wirklich toll. Kann ich nur empfehlen.
Sagt Gerhard Drechsel über sein Buch Ausflugsideen für Kulturbegeisterte, wenn Sie auf den Spuren von den Museen in Brandenburgs unterwegs sein wollen, dann lesen Sie dieses Buch. Es ist im Bebra Verlag erschienen, 208 Seiten, kosten 18 Euro. Und vielen Dank für Ihren Ausflug hier zu uns, zu den Literaturagenten nach Babelsberg.
Gerne, vielen Dank.
Tschüss.
Das waren die Literaturagenten für heute. Marie, ich habe gerade überlegt, als rotes Fädchen durch die Sendung hat sich ja Christian Morgenstern gezogen. Wir haben über das Museum gesprochen und dass er am Stuttgarter Platz gewohnt hat. Wir könnten auch mit einem Bonmot von ihm enden. Ich habe nämlich gerade eins gefunden.
Schüttel mal eins aus dem Ärmel.
Man sollte nie ohne Abschied voneinander gehen, denn weiß man, ob man sich als diese Persönlichkeiten wieder begegnet.
Na, dann wollen wir mal gucken, als welche Persönlichkeiten wir uns dann nächste Woche wieder hören. Tschüss, machen Sie es gut.
Bis dahin.
Die Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3 mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.